Hallo nochmal. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, warum ich überhaupt hier bin. Ich hatte ja eben erwähnt, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung eine Abschlusspredigt halten muss, also darf. Und da dachte ich, ich mache das nicht in meiner Heimatgemeinde der FEG Gummersbach, sondern hier in der befreundeten Gemeinde in der EFG in Windhagen. Also danke für die Möglichkeit, dass ich hier oben stehen darf. Und natürlich freue ich mich darüber, dass ihr mir heute Morgen zuhört oder es ertragt. Aber die ganze Vorstellung davon, hier oben alleine 15 bis 20 Minuten zu stehen und zu predigen, während ihr mich alle anschaut und auf meine Worte achtet, war für mich ehrlich gesagt ganz schön beängstigend. Ich bin, wie andere hier vielleicht auch, in einer Gemeinde aufgewachsen und habe früh angefangen, mich in die Kinder- und Jugendarbeit und ins Musikteam zu investieren. Weil als guter Christ macht man das doch, oder? Aber eine sehr lange Zeit meines Lebens hat mich bei aller Mitarbeit und auch bei dem Gedanken an diese Abschlusspredigt heute ständig eine Stimme begleitet. Bin ich für die Mitarbeit gut genug? Habe ich das Zeug dazu, mitzuarbeiten, mitzusingen oder eine Predigt gut rüberzubringen? Was, wenn was schief geht? Was, wenn mir Fehler unterlaufen? Und vielleicht kennt der ein oder andere hier von euch auch diese kritische Stimme, die oft so laut ist, dass alle Freude und Leichtigkeit an der Mitarbeit in den Hintergrund rückt oder vielleicht sogar ganz verloren geht. Wenn wir uns nicht mal mehr trauen, Gaben und Fähigkeiten auszuprobieren, geschweige denn einzusetzen, weil die Angst davor, Fehler zu machen und zu versagen, so groß ist. Oder wir vergleichen uns immer wieder mit den anderen aus der Gemeinde. Dann kommen Gedanken wie, ich kann aber viel besser singen, Klavier, Gitarre oder Schlagzeug spielen. Und da ist mir eins aufgefallen. Entweder bin ich unzufrieden mit meinem Dienst und Unsicherheit ist mein ständiger Begleiter, oder ich überhebe mich über andere, weil ich ja so viel freier den Lobpreis leiten kann als die Annette zum Beispiel. Beide Richtungen entspringen dem gleichen Gedanken, dass es auf meine qualitative Leistung im Dienst und der Mitarbeit ankommt. Kennt ihr die Frage, die dann aufkommt? Bin ich gut genug? Reiche ich aus? Wer bin ich schon, euch hier heute Morgen was zu sagen? Wer sind wir schon, etwas in Gottes Reich zu bewegen und Menschen letztlich zu Jesus zu führen? Tja, und genau diese Frage hat sich ein Mann aus der Bibel gestellt, der eben vorgestellt wurde. Beziehungsweise hat er sie Gott gestellt. Und dafür lese ich aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 14, nach der Neues Leben-Übersetzung. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Fragte Mose Gott. Er antwortete: Ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber Mose wandte ein: Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete: Ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Mose geht also gerade seinem völlig normalen Alltag nach. Vielleicht war es ein ganz normaler Dienstag, wo er die Schafe hütete. Aber dann fällt ihm was Seltsames auf. Das kann er nicht ignorieren. Der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Er geht von seinem eigentlichen Weg ab und hört plötzlich eine Stimme, die ihn ruft: Mose, Mose! Mose sagt: Ja, ich höre. Aus dem Hebräischen kann man das hier auch so übersetzen, dass Mose sagt, dass er bereit ist, zuzuhören oder auch sich von seinem Dialogpartner voll und ganz in Anspruch nehmen zu lassen. Und dann geht's los. Gott stellt sich Mose vor, zeigt ihm erstmal, mit wem er es hier überhaupt zu tun hat, welche Trennung da eigentlich zwischen diesem heiligen Gott und dem fehlerhaften Menschen herrscht. Dass Mose nicht näher kommen kann und dass er seine Schuhe ausziehen soll, die ja damals als Schutz vor Verunreinigung galten, einfach aus Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott. Und jetzt nimmt dieser heilige Gott Mose mit rein in seinen ultimativen Masterplan. Er hat die ganze Zeit gesehen, wie sehr sein Volk unter der Unterdrückung und Sklavenarbeit in Ägypten leidet und nun beschlossen, sein Volk zu befreien. In Vers 8 steht: Ich bin gekommen. Das steht hier übrigens im Perfekt, also für alle die, die wie ich nicht so stark in Grammatik sind, das ist die abgeschlossene Vergangenheitsform. Gott ist bereits herabgekommen. Er macht Mose also direkt zu Anfang deutlich, dass er die Initiative ergriffen hat und er der aktiv Handelnde ist. Es war nicht Mose, der den Vorschlag vorgebracht hat, sondern Gott ist der Schirmherr dieser Rettungsaktion. Das wird später noch wichtig, also gerne merken. Sein Ziel: die Befreiung der Kinder Israels von den Ägyptern und die Verheißung und der Einzug ins gelobte Land. Wir halten fest, Gott schmiedet den Plan, sein Volk zu befreien, ist bereits herabgekommen, aber nun fordert er Mose auf, sich diesem ultimativen Masterplan anzuschließen. In Vers 10 lesen wir: Nun geh, denn ich sende dich. Aber wer geht jetzt? Auf wen kommt es an? Auf Mose oder auf Gott? Ich sag mal so, wenn wir uns den weiteren Verlauf der Geschichte rund um den Auszug aus Ägypten anschauen, den Exodus, oder ihr die Geschichte vielleicht auch noch mal zu Hause nachlest, dann wird auffallen, wenn wir darauf achten, wer die Machtinstanz hinter den ganzen Ereignissen ist. Gott ist derjenige, der handelt. Er vollbringt Wunder, wie die 10 Plagen. Er demonstriert seine Macht durch die Teilung des Roten Meeres. Und er ist es, der sein Volk in der Wüste mit Essen versorgt. Das hing hier alles nicht mit Moses Leistung zusammen, sondern mit Gottes Treue zur Erfüllung seines Plans. Mose kann sich hier Gott also nur anvertrauen und sich dazu entscheiden, seinem Plan anzuschließen und senden zu lassen. Nun kommen wir also zu der Frage von Mose von vorhin. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Und bringt im weiteren Gespräch mit Gott übrigens noch ein paar mehr Einwände, warum er sich für ungeeignet hält, diese Aufgabe zu übernehmen. Alle Bedenken haben übrigens eins gemeinsam: Moses Unsicherheit, ob seine Fähigkeiten ausreichen, sich Gottes Plan anzuschließen. Und Gott antwortet: Nein, tun sie nicht. Naja, zumindest sagt er das nicht ganz so drastisch. Seine Antwort ist: Ich werde ja mit dir sein. Und sie soll zeigen, dass es hier nicht um Mose geht. Er soll sich nicht um sich selbst drehen. Es geht hier nicht um Mose, sondern um Gott. Nicht Moses Glanzleistungen und besondere Fähigkeiten, nicht weil er so ein guter Redner wäre, sondern weil ihm bewusst gemacht wird, wer mit ihm ist. Und Gott nennt Mose hier seinen Namen und eigentlich weiß Mose ja, mit wem er da spricht. Mit dem Gott, den bereits seine Vorfahren angebetet haben. Aber Gott macht mit seinem Namen Jahwe auch noch deutlich, welche Bedeutung hinter seinem Namen steckt. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder der ins Dasein Rufende. Der Ursprung von allem. Dass Gott Gott ist, reicht vollkommen aus. Und Mose ist einfach nur Zeuge von dieser Gottesbegegnung. So zeigt Jahwe, der ich bin, dass er nicht alles auf die Mose-Karte setzt. Er erwartet nicht von Mose, dass es ihm gelingt, den Plan alleine auszuführen oder dass er auf sich allein gestellt ist, das Volk Israel zu befreien. Sondern Jahwe ist der, der dafür sorgt, dass sein Plan gelingt. Und die Frage nach dem Wer bin ich, wird dann also völlig nebensächlich, wenn Mose verstanden hat, wer hinter dieser Rettungsaktion steckt. Und das Befreiende daran, wenn man mit Gott unterwegs ist, ist, dass er so anders ist als diese Welt. In Unternehmen, der Wirtschaft, im Sport geht es um Leistung, Zahlen und Erfolg. In der Schule und im Studium um Noten. Als ich zum Beispiel noch im Krankenhaus gearbeitet habe, ging es darum, wie viele Operationen wir am Tag geschafft haben, um möglichst viel Geld einzubringen. In der Welt ist unser Wert und somit unsere Identität ganz eng an unsere Leistung geknüpft. Aber Gottes Realität ist grundverschieden. Wenn Gott uns begegnet, ruft er uns nicht aufgrund unserer Leistung oder fordert perfekte Mitarbeiter. Er ruft uns erstmal beim Namen und fragt: Heidi, Andrea, Uli, bist du dabei? Schließt du dich meinem Masterplan an, mein Reich auf dieser Welt auszubreiten? Vertraust du meiner Allmacht mehr als deinen Fähigkeiten? Und nun gehe ich einfach mal davon aus, dass die wenigsten hier im Raum so eine Dornbusch-Begegnung hatten und dass Gott einen konkreten Auftrag gegeben hat. Aber das brauchen wir heute auch gar nicht. Jesus gibt seinen Jüngern und somit auch uns einen konkreten Auftrag, den wir unter anderem in Matthäus 28, 18 bis 20 lesen können. Das ist der Missionsbefehl, wo steht, dass wir in die Welt hinausgehen, zu den Menschen in unserem Umfeld und die gute Nachricht von seiner Königsherrschaft, von seinem Friedensreich zu erzählen. Ist das nicht mehr als entlastend, wenn du und ich wissen, dass es bei aller Mitarbeit in Gottes Reich eben nicht auf uns ankommt und unsere Leistung? Das wäre doch ganz schön dumm gewesen von Gott, wenn er sich so abhängig von uns fehlerhaften Menschen gemacht hätte, um seinem Plan Gelingen zu schenken. Gott ruft uns Menschen nicht, damit wir abliefern, sondern er beteiligt uns, weil er Beziehung zu uns haben möchte. Gott hat seinen Plan schon gelingen lassen durch Jesus Christus. Hier übrigens wieder die Perfektform, also ihr wisst ja jetzt Bescheid. Es war seine Initiative. Kommt euch das bekannt vor? Also es war sein Plan, seinen Sohn auf die Erde zu senden, um uns zu befreien, und die Trennung aufzuheben. Um uns zu befreien von Schuld, aber auch von dem Versuch, uns selbst zu erlösen. Und ist das nicht Gnade? Die Gefahr bei Menschen, die schon lange Christen sind, ist meinen zu müssen, sich selbst zu erlösen. Durch möglichst viel stille Zeit, durch besonders treue und harte Mitarbeit und ohne schiefe Töne, wenn möglich. Aber dass es irgendwie doch auf uns ankommt. Wenn wir verstehen, dass Gott uns in die Nachfolge und nicht in ein Leistungsdenken ruft, dann kann er unsere Perspektive auch auf unseren Dienst und unsere Mitarbeit verändern. Erstens, die Unsicherheit, ob ich ausreiche, ob zum Beispiel meine Predigt heute Morgen gut genug ist und vielleicht auch was verändert bei euch. Und zweitens, eine gewisse Hochmut, die sich einschleicht, wenn ich mal wieder denke, viel besser gepredigt zu haben als Tobias Teichen oder so. Diese Erkenntnis verändert unseren ganzen Blick auf Mitarbeit. In Gottes Reich, weil wir sicher sind in dem, was wir tun. Und weil wir demütig sind. Weil wir wissen, dass Gott der ist, der am Wirken ist. Wir sind nicht mehr als hoffentlich treue Mitarbeiter. Der Chef und Verantwortungsträger ist und bleibt Jahwe, der ich bin. Also noch einmal, Gott ruft dich und mich nicht in ein Leistungsdenken hinein, sondern in seine Nachfolge. Und was bedeutet das jetzt konkret für uns und unser Denken über Nachfolge und Dienst? Wenn ich ehrlich reflektiere, ob mich Angst und Hochmut in meinem bisherigen Dienst begleitet haben, weil die Frage nach dem "Wer bin ich schon?" so präsent war, dass ich total vergessen habe, wer Gott, wer Jahwe eigentlich ist. Dass er, der ich bin, an meiner Seite ist. Tauscht euch doch gern gleich mal im Anschluss bei einem Kaffee über eure persönlichen Erfahrungen rund um euren bisherigen Dienst oder euren Blick auf Mitarbeit aus. Angst kann uns aufzeigen, ob wir gegebenenfalls falsche Motivationen wie Ruhm und Anerkennung in unserem Dienst gesucht haben. Aber vor allem dienen sollten wir uns auch ehrlich der Frage stellen, wie es gerade überhaupt in unserer Jesus-Beziehung aussieht. Es gibt immer was zu tun, aber vor dem Auftrag kommt die Beziehung. Also, wie sieht deine Jesus-Beziehung aktuell aus? Ein passendes Bild, was Jesus hier verwendet, ist das Gleichnis vom Weinstock. Oder in unserem Kontext wäre es wahrscheinlich ein Apfelbaum. Wir sollen uns in erster Linie darum sorgen, dass wir nah an Jesus dranbleiben, mit ihm ins Gespräch gehen, bei ihm ruhen. Um die Frucht und das Wachstum kümmert er sich. Und wie würde Gemeinde dann aussehen, wenn wir uns erstmal um unsere Jesus-Beziehung und dann um unseren Dienst kümmern? Was würde sich in Gemeinde verändern, weil die Menschen sich der bedingungslosen und nicht an Leistungen geknüpften Liebe Gottes sicher sind und darum ihren Wert nicht aus ihrem Dienst, sondern aus ihrer Identität in Gott ziehen? Ich glaube, wir als Kirche, aber auch als Individuen würden liebevoller, mutiger, sicherer in unserem Handeln auftreten. Weder unsicher noch hochmütig. Nicht, weil wir jetzt alles so perfekt machen, sondern weil wir wissen, wer uns gerufen hat und uns ausgestattet hat mit allem, was wir brauchen. Weil wir wissen, dass er unsere Ängste und unsere Bedenken nicht ignoriert, sondern ernst nimmt. So wie er Mose ernst genommen hat, als er seine Bedenken geäußert hat. Und dann hat Gott ihm seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt. Und nicht zuletzt hat er seine Nachfolger mit der ultimativen Geheimwaffe ausgestattet, dem Heiligen Geist, der uns zeigt, was wann dran ist. Denn noch einmal, du und ich sind dazu berufen, trotz Begrenzung und Fehler, wir sind bevollmächtigt, zu tun, womit Gott uns beauftragt hat. Darum können wir mutig wagen, Zeugen Gottes zu sein. Mose hat seine Berufung mit 80 Jahren bekommen. Also es kann auch sein, dass einige unter euch sich denken, warum sollte er mich jetzt noch rufen? Gott ruft uns zu seiner Zeit, nicht zu unserer. Und darum kann ich auch hier oben stehen und mit Sicherheit nicht in mir selbst, sondern in Gott in Aufregung, aber nicht in Angst zu euch reden und predigen. Ich wünsche euch und bete, dass ihr euch vor aller Mitarbeit und Dienst immer wieder von Gottes Liebe füllen lasst und daran festhaltet, dass Gott uns nicht in Leistungsdenken ruft, sondern in die fröhliche Nachfolge. Vertraut Gott, er wird es gut machen. Gott segne euch dabei. Amen.